Guten Morgen. Ja, bin ich zu hören? Gut, super. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch zusammen über Leiterschaft in der Gemeinde nachdenken darf. Wir sind ja in einer Serie, wo wir uns Gedanken machen über die Gemeinde. Wir haben schon viel gehört über ganz verschiedene Bilder auch, die es gibt, um über Gemeinde nachzudenken, sie zu sehen. Wir haben, glaube ich, im letzten Sonntag war von der Gemeinde die Rede, also die Gemeinde, die geht, die gesandt ist und die die Menschen auch in dieser Welt erreicht. Und heute geht es mir um Leiterschaft in der Gemeinde und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Bevor ich das tue, möchte ich noch kurz beten. Sie dürfen sitzen bleiben. Lieber Vater, wir danken dir für die Gemeinschaft, auch hier am Ort, die du uns gegeben hast. Wir danken dir für deine Idee, deine Gedanken in diese Welt hinein, eine Gemeinde zu geben, die wächst von Jerusalem aus, auf der Basis von dem, was Jesus getan hat und der Heilige Geist, Vater, und deine Liebe, die darin zum Ausdruck kommt. Und darum wollen wir jetzt auch zu dir kommen und dich bitten, dass du zu uns redest, dass du auch durch deinen Heiligen Geist in uns Dinge offenbarst und freilegst für unser persönliches Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Wir danken dir dafür und bitten dich um dein Leiten. Amen. Ich freue mich, dass ich zu diesem Thema reden darf als Mitältester, der hier in der Gemeinde mit in der Verantwortung steht. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch der Sinn dahinter, dass Timo mich gefragt hat, zu dem Thema etwas zu sagen. Nun, wenn wir über Leiterschaft nachdenken, das war schon zu viel, okay. Gut, ist ja mal die Frage, was ist Leiterschaft? Also zuerst muss man mal sagen, Leiterschaft ist ein Begriff, wenn ich den schreibe in meinem Word-Dokument, dann zeigt es mir das immer rot an, weil das im Duden offenbar zum Teil dieses Wort nicht gibt. Es ist von Leadership im Englischen übernommen, wir in der Mundart in der Schweiz und ich glaube hier im Markgräflerland auch, Leiter ist ein Wort, glaube ich, das ihr benutzt, oder? Bei euch in der Mundart auch. Es ist ein Wort, das geprägt wurde. In Deutschland heißt das Führungskraft, ja? Also man wird von Führungskräften gesprochen, Kongress christlicher Führungskräfte, ja. Aber das Wort Führung und Führer hat halt ist halt in Deutschland negativ belegt. Darum ist in dem Bereich manchmal die Sprache nicht ganz klar, weil man dieses Wort dann nicht gebraucht. Und da hat sich das Wort Leadership, Leader vom Englischen, dann mit hineingedrängt. Und somit reden wir heute oft auch in unserem Kreis von Leiter und von Leiterschaft. Aber was bedeutet denn Leiterschaft? Vielleicht kann ich trotzdem mal ein paar Stimmen sammeln. Vielleicht, wenn ihr einen Gedanken habt, ganz kurz, Leiterschaft bedeutet für euch, kann ich ein paar Wortmeldungen haben? Verantwortung, Motivation, jawohl. Wegweisung, genau. Lotsen, ja, genau. Vorbild, sehr gut. Dienen, jawohl, das ist etwas, das Jesus stark betont. Vorausgehen, ja. Vertrauen. Ja, Vertrauen, genau, und auch Vertrauen haben, also von denen, die folgen. Hirte, jawohl. Also ich glaube, wir könnten jetzt weitermachen, das würden noch mehr Begriffe aufpoppen und sie zeigen doch ganz verschiedene Verständnisse von Leiterschaft. Einerseits ist es so, dass wir unter Leiter manchmal die verstehen, die vorausgehen. Obwohl wir gerade in dem Bild vom Hirten wissen, dass Jesus unser guter Hirte ist, der uns vorausgeht, uns Schafen, und wir sind miteinander unterwegs. Aber das Vorausgehen ist manchmal wichtig, das Hand in Hand gehen, wie mit dem Bild, mit dem Vater und dem Kind, das miteinander geht. Und Vorausgehen kann also mit einer Bedeutung sein. Eine weitere Bedeutung ist aber einfach auch Einfluss nehmen. Ja, ich glaube, es ist John Maxwell, einer der Leadership-Gurus. Es gibt ja unglaublich viele Literatur über Leiterschaft und Leadership. Manchmal denkt man, es wollen alle leiten. Wer folgt denn überhaupt noch und lässt sich führen? Aber wenn wir darüber nachdenken, sehen wir, dass das natürlich viel enger verwebt ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Familie nehmen, da geschieht viel Leiterschaft auf ganz unterschiedlicher Ebene. Da wird Einfluss genommen auf unterschiedlicher Ebene vom Vater, von der Mutter, von Kindern. Wenn zwei Kinder alleine in einem Raum sind oder zusammen zu Hause bleiben, dann trägt der Ältere oder die Ältere oft Verantwortung mit für das Jüngere automatisch und übernimmt somit Führung und Verantwortung. Und Einfluss nehmen finde ich gut, weil immer wenn wir Einfluss nehmen und jemand sich nach uns richtet, ja, unserem Beispiel folgt, dann führen wir eigentlich. Und das ist gut zu sehen, dass wir auch nicht nur dann führen, wenn wir führen wollen, sondern oft führen wir auch, wenn wir nicht wollen. Weil andere das sehen, was wir tun, und sie tun es auch. Und damit haben wir sie schon geleitet und sie sind uns gefolgt. Mir geht es heute jetzt darum, nicht zu ermahnen. Mir geht es nicht darum, diejenigen, die schon viel tun, ihnen noch zu sagen, ihr müsst noch mehr tun, sondern ich möchte denen hoffentlich dazu beitragen, dass ihr euch darüber freut, dass ihr so viel tun dürft und könnt. Aber, und den anderen, die möchte ich ermutigen, einfach auch über Einfluss nehmen, mit Einfluss nehmen nachzudenken. Ich habe das Ganze ja überschrieben mit Verantwortung teilen und mutig führen. Das Verständnis von Leiterschaft, wenn wir vom christlichen Bereich aus sehen, das hat sich über die Weltgeschichte entwickelt und verändert. Ich fand das sehr spannend und so ist mir in der Vorbereitung, habe ich die Bibel hervorgenommen und habe mal von vorne geblättert und mir Gedanken darüber gemacht, wie hat sich Leiterschaft denn so entwickelt über die Zeit. Und das ist sehr spannend, weil wir sehen, dass Leiterschaft enorm von der Kultur geprägt wird. Also Leiterschaft findet in kulturellen Formen, oft auch in diesen Formen statt, wenn wir durch die Bibel hindurchschauen. Und da sehen wir unterschiedliche Modelle. Mir geht es heute aber jetzt nicht so um die Modelle, mir geht es mehr darum, was für Lektionen können wir lernen. Eine Lektion, die wir lernen können, ist, Verantwortung zu teilen und auf mehrere Schultern zu verteilen. Und auf der anderen Seite mutig zu werden, da wo wir sind, Führung auch wahrzunehmen. Ich würde jetzt mal sagen, andere Einfluss zu nehmen. Ja? Also wenn man vom Wort beeinflussen kommt, Einfluss zu nehmen, da wo ich bin in meinem Umkreis. Man hat ja unterschiedliche Vorstellungen. Manche Leute sagen ja schnell auch, ja, ich bin nicht berufen zu leiten, aber ich bin trotzdem berufen, Einfluss zu nehmen. Und das kann man eben üben. Ein Mann kam mal in ein Dorf und hat dort einen älteren Mann auf der Straße angetroffen und hat ihn gefragt, hallo, hier in diesem Dorf ist doch der... Ein ganz bekannter Schriftsteller geboren worden. In welchem Haus, wo gehört er hin? Und der alte Mann hat gesagt, also meines Wissens kommen in diesem Dorf nur junge Babys zur Welt. Ja. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, Leiter und Leute, die großen Einfluss ausüben, die werden nicht schon so geboren, sondern die werden als Babys geboren und wir entwickeln uns auch im Laufe der Zeit. Klar haben nicht alle die gleiche Veranlagung und nicht alle die Gaben, aber es soll einfach sagen, wir alle können Einfluss nehmen in dem Kreis, wo wir sind und da, wo wir stehen. Und da möchte ich euch jetzt mitnehmen auf eine Reise und bitte, dass ihr euch dazu anschnallt, ja, wie das im Flugzeug gehört. Also einfach, dass ihr euch auf eine kurze Reise mit mir einrichtet. Ich hoffe, ich kann sie euch so angenehm wie möglich machen, das ist mein Bemühen. Darum habe ich einige Folien für euch zusammengestellt und anhand derer wollen wir ganz kurz fünf Situationen in der Geschichte beleuchten und sehen, was wir dort über Leiterschaft lernen bis heute. Wir gehen ganz am Anfang die Bestimmung des Menschen, ja, ganz am Anfang, und ich mache es jetzt immer so, ich gehe immer in eine Situation, ich habe einen kurzen Bibeltext, damit wir sehen, jawohl, das steht so in der Bibel, das ist so gewesen, und dann habe ich dann auf der anderen Seite ein paar kurze Gedanken, die wir aus dieser Situation mitnehmen möchten. Es steht hier, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter den Himmeln und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 1. Mose 1, 27 bis 28. Wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir, dass der Mensch von Anfang mit in die Verantwortung hineingenommen wird. Hat es bisher im Schöpfungsbericht nur geheißen, und Gott sprach, heißt es nun, und Gott sprach zu ihnen. Ja. Also die Beziehung, die Gott sofort mit dem Menschen aufbaut, dafür, wofür er ihn geschaffen hat, in seine Gemeinschaft, auf Gott ausgerichtet, vertraut Gott ihm die Schöpfung an und sagt, das sage ich dir jetzt, ich vertraue dir das an. Von daher, wir haben gehört, Vertrauen gehört mit dazu. Gott vertraut uns die Schöpfung an, nimmt uns aber in die Pflicht und sagt, das ist euer Auftrag. Und wir können das tun, eben aus dieser Ebenbildlichkeit, die Gott uns gibt, weil wir nicht wie die Tiere nur Triebe haben, sondern wir haben Autorität. Er gibt uns Autorität über die Schöpfung. Wir haben Kreativität, wir können Dinge entwickeln, wir können nachdenken, wir können gestalten, wir können Verantwortung übernehmen, wir können Entscheidungen treffen. Für uns, für die, die uns anvertraut sind, für uns selber und in unserer Beziehung mit Gott können wir Entscheidungen treffen. Ich nehme darum mit, ich bin von Gott befähigt, und beauftragt, Verantwortung wahrzunehmen. Das gilt jedem Menschen. Dich und mich, das ist gut mitzunehmen. Von dem her, als Menschen sind wir von Gott befähigt und beauftragt, Verantwortung wahrzunehmen. Ein weiterer Abschnitt, auf den Jesus sich auch bezieht, auch in der Zeit, ich rechne das zu den ersten Menschen, das gilt für uns alle, sagt die Bibel, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das gehörte zu den täglichen Gebeten für die Israeliten. Daran erinnerten sie sich immer. Ich bin geschaffen, um zu lieben. Und zwar Gott zu lieben. Und in 3. Mose 19, 18 heißt es auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wir wissen, dass Jesus diese beiden Aussagen zusammennimmt und sie zu dem größten Gebot zählt und sagt, das ist das größte Gebot, dass du Gott liebst von ganzem Herzen, total, ohne dich zurückzuhalten und du Verantwortung wahrnimmst und Liebe übst gegen deinen Nächsten und gegenüber dir selber auch. Das ist wichtig. Wir sind also aufgefordert zu lieben und ich kann daher sagen, gelb mit Ausrufezeichen, ich bin von Gott befähigt zu lieben. Er fordert mich dazu auf, so ehre ich Gott und kümmere mich um andere und um mich selber. Nächste Szene, die Geschichte hat sich entwickelt. Man könnte von Abraham, von Jakob, von vielen könnte man nun lernen. Die Zeit reicht nicht aus, darum nehme ich jetzt nur ein paar Spotlights heraus. Mose, hier geschieht eine Wende. Waren es vorher Beduinenstämme, die in überschaubaren Größen unterwegs waren, hatte sich ein großes Volk in der Zwischenzeit herangebildet und Gott hatte entschieden, dieses Volk aus Ägypten herauszuführen, über die Wüste in das verheißene Land. Und Moses war nun das erste Mal in einer Verantwortung vor einem riesigen Volk. Er hatte sie durch das Rote Meer hindurchgeführt und sie waren an dem Berg angekommen, um Gott zu begegnen. Und er hatte in der Zwischenzeit seine Frau und die Kinder, die hatte er in Sicherheit beim Schwiegervater gelassen, der auf der anderen Seite noch wohnte, heute Jordanien, in der Richtung. Er hatte sie dort gelassen, um irgendwie ruhig durch diese ganzen Unruhen und unglaublichen Geschehnisse des Auszugs aus Ägypten durchzukommen. Und als er dort an dem Berg ist, kommt sein Schwiegervater mit seiner Frau und den Kindern. Und der Schwiegervater ist aus einem Verwandtenstamm ein Priester, ein Mann mit Führungserfahrung. Und jetzt heißt es hier, dass der Schwiegervater kam und Mose hat ihm Einblick gegeben in alles, was geschehen ist. Und der Mann war überwältigt, was Gott tut. Er hatte aber keine Freude an dem, was er sah, was Mose tat. Denn er beobachtete, wie Mose sich Tag und Nacht abmühte, versuchte, Recht zu sprechen und den Leuten ihren Rat zu geben. Nun waren das nicht Tausende, das waren Zehntausende, Hunderttausend, die da zusammen waren. Und er war komplett überfordert. Und so heißt es, am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk Recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose herum vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz alleine da sitzen und alles Volk um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete dem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Es kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich sie richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen. Sehr weise und sehr gut. Sorry. Okay. Irgendwie macht er jetzt, was er will. Sein Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, wie du das tust. Es ist zwar gut, was du tust, aber es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich müde, dazu das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es alleine nicht ausrichten. Aber gehorche meiner Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertrete du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott. Suche dir angesehene Männer und setze sie über 1000, über 100, über 50 und über 10. Also er schlägt ihm hier eine Leitungsstruktur vor und sagt, du kannst das alleine nicht tun. Wir lernen aus diesem Abschnitt, dass es wichtig ist, Verantwortung zu teilen. Er musste sie verteilen auf Leute, die fähig waren, ihm zu helfen. Und so gingen sie daran, Leiter zu suchen, angesehene Männer, die nach Gottes Geboten leben und sie sollten unbestechlich sein. Das war dort in der Kultur, wo sie waren, waren gute Maßstäbe, nach denen sie sich orientieren konnten. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Was möchte ich mitnehmen? Leiter überfordern sich gerne. Und für den Leiter kann man sagen, ich kann Aufgaben an geeignete Mitglieder abgeben. Oder als Mitglied, ich kann meine Leiter unterstützen und Mitverantwortung übernehmen. Wenn wir weitergehen, kommen wir zu der Zeit der Richter und Könige. Auch da gäbe es viel zu lernen. Von vielen Persönlichkeiten, vor allem natürlich auch David und Salomon, lassen wir jetzt bleiben, sondern ich möchte weiter mit euch. Wir kommen dann über die Könige und die Propheten in den Neuen Bund. Und im Neuen Bund geschieht Eindrückliches. Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Er bringt die lange erwartete Errettung, er bringt Berufung und Erneuerung, schenkt uns neues Leben. Und von Jesus könnten wir unglaublich viel lernen. Da können wir ganze Predigtserien darüber machen. Ich möchte heute auf die Gemeinde weiterzielen und daher weitergehen, denn im Anschluss an das Geschehen, als Jesus gestorben war und auferstanden war, ja, hat er den Heiligen Geist verheißen. Und der Heilige Geist, der kam nun von Jesus gesandt, um die Gemeinde, um die Menschen zu begaben und sie zu befähigen. Es muss eine unglaubliche Zeit gewesen sein, denn wenn wir da lesen, heißt es, als die erste Gemeinde entsteht, ja, 3000 haben sich entschieden an einem Tag und die Gemeinde entstand und es heißt, Petrus stand auf und rief, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die Alten prophetische Träume. Also dieser Geist, der kommt über alle, über Junge und Alte, über Männer und Frauen und begabt sie. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Also man sieht, dass unter dem Heiligen Geist die Menschen in eine enge Gemeinschaft geführt werden, aber dass sie auch stark geführt werden von Gott selber. In der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist tat er täglich neue Menschen hinzu. Es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wenn wir das Gebot der Liebe, ja, das jenen Menschen im Ursprung gegeben wurde, kommt hier der Beistand, der Heilige Geist, der diese Liebe in unsere Herzen ausgießt und uns umso mehr befähigt, Gott zu lieben, andere zu lieben und für uns selber verantwortlich zu sein in Liebe. Dieser Geist gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, heißt es in 1. Korinther 12. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Entschuldigung. Genau. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt. Das ist dieses Geschehen des Heiligen Geistes zu Pfingsten und in die neue Gemeinde hinein. Dann steht eine total neue Dynamik von Gemeinschaft, dadurch, dass Gott nicht mehr nur an einem Ort, in einem Zelt zum Volk kommt und durch Mose spricht, sondern in jedem einzelnen Gläubigen, in jedem einzelnen, der zu Jesus gehört, gegenwärtig ist. Und wenn wir zusammenkommen, dann kommen wir in seinem Namen zusammen und er ist in unserer Mitte. Das ist eine ganz neue Dynamik, die lässt sich hier Seite auf Seite ganz klar beobachten. Und natürlich mit dieser Entwicklung der Größe kamen auch die Herausforderungen. Wir schauen uns jetzt noch eine Situation bei Petrus an, in der ersten Gemeinde. Da heißt es in Apostelgeschichte 6, da riefen die 12 die ganze Gemeinde. Die hatten ein Problem, da waren so viele Volksgruppen, also jetzt nicht nur Juden, sondern auch Volksgruppen jetzt aus den Griechen, ja, die zum Judentum konvertiert waren und zum Glauben kamen an Jesus, also auch aus unterschiedlichen Kulturen herkamen, waren da in der Gemeinschaft und manche waren übergangen worden. Einfach rein administrativ im Zusammensein und es hatte viel Aufruhr gegeben und die Apostel merkten, sie beschäftigen sich mit so vielem Zeug und kommen eigentlich gar nicht mehr zu ihrem Auftrag. Und da heißt es, da riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Das ist nichts Schlechtes, die Lebensmittel zu verteilen. Das war das Problem, dass die gerecht verteilt wurden. Aber sie sagten, wir können das nicht auch noch tun. Wenn wir das tun, haben wir keine Zeit mehr, die Botschaft zu verkündigen, die Gott uns aufgetragen hat. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Nun, hier drückt auch schon, finde ich, etwas durch von der Kultur in der jüdisch-griechischen, ja, römischen Umgebung, wo es auch mehr Mitbestimmung im Rat gegeben hat. Sie haben das vorgestellt und die haben das für gut befunden und haben das so umgesetzt. Und wir sehen und lernen, auch sie teilen Verantwortung, um die Aufträge richtig erfüllen zu können. In ihrer Kultur nun suchen sie, interessant, auf was schauen sie? Sie suchen Menschen mit einem guten Ruf, Männer mit einem guten Ruf hier in dieser Kultur, vom Geist Gottes erfüllt. Was heißt das, vom Geist Gottes erfüllt? Das heißt, dass es Menschen waren, die gewohnt waren, auf Gott zu hören, diesem, was sie wahrgenommen haben, ernst zu nehmen und zu handeln. Ja. Dass der Heilige Geist in seiner Liebe durch sie wirken konnte. Und es ist interessant, wenn man Leiterschaftsbücher liest, wird das immer wieder herausgestellt und gesagt, Leute, die selber sich führen lassen, können auch andere führen. Ja. Also es ist eine Voraussetzung, rein im Menschlichen und Persönlichen, dass wer sich führen lässt, der kann auch führen. Aber es ist auch in unserer Beziehung mit Gott, Menschen, die sich von Gott führen lassen, können auch andere führen. Und ich glaube, das ist das gemeint, auch mit dem Heiligen Geist, dass sie in Kraft eben auch vorangehen. Und wenn man sieht, dann ist das so, dass sie dann auch entsprechend gewählt haben. Also lernen wir davon, das habe ich euch jetzt unterschlagen, ja, wir lernen davon, Leiter sind schnell mit Zweitrangigem beschäftigt. Das nehmen wir mit. Und auch da gibt es wieder Verantwortung an Mitglieder abzugeben und die Einfluss nehmen, für ihre eigentlichen Aufgaben freizusetzen, dass sie das voll und ganz tun können. Und so heißt es nun, dass sie Stephanus gewählt haben und andere, ich lese das jetzt hier nicht vor, kann man nachlesen in Apostelgeschichte 6. Stephanus wird besonders hervorgehoben, weil bei ihm sehr eindrücklich zu sehen war, wie der Heilige Geist in ihm gewirkt hat. Die anderen wurden auch unter diesen Kriterien gewählt, es wird aber nicht speziell erwähnt. Und so haben wir alle immer wieder auch unterschiedliche Voraussetzungen, die wir dann halt mit einbringen in unsere Aufgaben. Diese sieben brachten sie zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus, die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag, auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Wir sehen also, dass sie die Verantwortung geteilt haben und sie haben diese Leiter eingesetzt und bevollmächtigt durch Gebet und Hände auflegen, hier nun. Und sie haben sie freigesetzt. Einerseits die Leiter, dass sie Zeit hatten, die Lebensmittel zu verteilen und sich dem anzunehmen, und die anderen, dass sie Zeit hatten, zu beten und das Wort zu verkündigen. Wir nehmen mit, wenn Mitglieder am richtigen Platz Verantwortung übernehmen, fördert das die Ausbreitung der guten Nachricht und das Wachstum der Gemeinde. Das ist, was als Fazit unter diesem Abschnitt steht in der Bibel. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch solche, von denen man es nicht erwartet hätte, kamen zum Glauben. Kann man den letzten Satz übersetzen. Wir kommen zur letzten Station. Natürlich können wir nicht ohne Paulus, wenn es um Leiterschaft geht und Leitung in der Gemeinde. Paulus und seine Missionsteams, aus dieser großen Gemeinde entstehen neue Gemeinden. Es heißt, da taten sich, wir sehen jetzt Paulus mit Barnabas und anderen ist auf der Missionsreise. Sie sind ein Jahr lang von Jerusalem in die Südtürkei gereist und wieder zurück, haben viele Gemeinden gegründet auf dem Weg hoch. Ja, es hat knapp ein Jahr gedauert, dann waren sie wieder zurück in Jerusalem. Also kann man davon ausgehen, dass auf der Hinreise, ja, vielleicht 3/4 Jahre vergangen sind oder mehr, und auf der Rückreise nochmal einige Zeit. Und sie haben auf der Rückreise die Orte wieder besucht, wo sie auf der Herreise unterwegs waren, und dort hatten sie Gemeinden gegründet und die besuchten sie nun auf der Rückreise. Und da heißt es dann auf der Rückreise, die traten sie nach einigen Monaten an. Sie kamen wieder nach Lystra und nach Ikonien und schließlich nach dem pisidischen Antiochia. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und stellten sie und alle, die zum Glauben an den Herrn gekommen waren, mit Gebet und Fasten unter seinen Schutz. Auch hier haben sie Verantwortung übertragen, und zwar sehr schnell. Ich habe mich immer gewundert. Wahrscheinlich unglaublich. Also da sind vielleicht 8-9 Monate vergangen. Da ist eine Gemeinde gegründet worden und auf der Rückreise setzen die bereits Verantwortliche ein. Daraus möchte ich lernen, frühe Eigenverantwortung, die hier weitergegeben wird. Hohe Anforderungen an Vorsteher, ja. Hohe Verantwortung an Vorsteher, Diakone und Diakoninnen. Und ich merke mir, mit Gottes Hilfe kann ich auch schon früh Verantwortung mittragen. Erstaunlich, wie früh hier die Leute eingesetzt werden. Denn sie zogen weiter und ließen die Gemeinden zurück. Warum? Weil sie Leute wählten, die mit Gott und mit dem Heiligen Geist unterwegs waren. Da, wo sie das erkannten, konnten sie sie auch früh einsetzen. Dann heißt es weiter, wenn wir zu den Qualifikationen kommen, die Paulus und Timotheus und für seine Leute in der frühen Gemeinde angewendet hat, dann heißt es, der Gemeindeleiter soll ein Mann sein, an dem es nichts auszusetzen gibt. Verheiratet mit nur einer Frau, er muss ein nüchternes Urteil haben, besonnen und charakterfest sein, er muss gastfreundlich und ein guter Lehrer sein. Auch die Diakone müssen ehrbare Männer sein, nüchtern und untadelig. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Auch die Diakoninnen müssen ehrbar sein, nicht klatschsüchtig, sondern nüchtern, im Urteil, in allem zuverlässig. Ich lerne daraus, dass Paulus und die ersten Christen hohe Ideale an Leiterschaft angelegt haben. Denn Leiter sind Vorbilder. Leiter, wer Einfluss nimmt, prägt die Kultur und prägt die Nachfolge und die Gemeinschaft. Dazu sind wir berufen. Und da wollen wir uns das Beste gönnen und da wollen wir auch das Beste geben. Das ist klar, dass nicht jeder dem Ideal so entspricht, dass er sagt, jawohl, das bin ich. Aber wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben und uns auf das ausrichten, dann können wir uns herausfordern lassen. Ich merke und nehme aus diesem Abschnitt mit, wir sind berufen, Vorbilder zu sein. Leiterschaft fordert uns dazu heraus. Ja? Also Leiterschaft, wer Verantwortung übernimmt, der schafft sich eine gute Herausforderung. Ja? Nämlich ein Vorbild zu sein. Wenn im ersten Bild, könnt ihr euch erinnern, der Vater mit dem Sohn, wenn der Sohn näher an den Vater heranrückt, dann weiß der Vater, jetzt muss ich ihm Sicherheit geben. Ja, vielleicht bin ich in einer Landschaft unterwegs, wo ich selber auch Angst habe. Und der Sohn sagt zu mir, Daddy, ich bin so froh, dass du da bist, jetzt habe ich keine Angst. Dann werde ich dem Sohn nicht sagen, tut mir leid, ich habe auch Angst. Ja, sondern ich werde mich zusammennehmen und sagen, nein, ich will jetzt keine Angst haben, ich will ihm diesen Halt geben, ja, gehe voran. Und das meine ich, Verantwortung nehmen, ja, übernehmen, ist eine gute Herausforderung, um ein Vorbild zu sein. Weltweit entstehen Gemeinden. ist nicht bei den Gemeinden geblieben. Das ist eine unglaubliche Dynamik, die sich entwickelt hat. Und ich möchte zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Gemeinde in Rom legen. Als eine Beispielgemeinde, die in der Hauptstadt entstanden ist. Es heißt, und hier fasse ich einfach zusammen, wir finden in Rom eine Gemeinschaft von Hausgemeinden. Wo die Juden, es gab mal ganz starke Erlasse, wo die Juden aus Rom fliehen mussten. In den 40er Jahren, frühen 40er Jahren, aber diese Zeit ist vorbei und viele sind zurückgekehrt und damit auch viele Judenchristen. Es ist so, dass die Christen eigentlich in den ersten 50, 60 Jahren als jüdische Sekte liefen. Also sie waren nicht speziell als Christen erwähnt. Erst später, dann in den 60, 70er Jahren, wurde das Christentum dann eine eigene Gruppe, als eigene Gruppe wahrgenommen und hat dann seine Bedeutung ausgebaut. Das ist gut zu wissen. Und hier in Rom war nun eine Gemeinschaft von Hausgemeinden, verbreitet über die ganze Stadt. Und Paulus fördert durch seinen Brief die gabenorientierte Mitarbeiterschaft. In Römer 12 kann man das nachlesen. Und in seinem Grußwort stellt er einen Kreis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor, die für die Gemeinde, für Gott und füreinander alles geben und gerne Verantwortung tragen. Ich finde das absolut spitze. Also ich habe mich da ein bisschen hineingelesen und es hat mich begeistert und motiviert. Und ich habe gesehen, dass hier Gemeinden gabenorientiert, Hausgemeinden kann man sagen, so bis zu 70, 80 Leute, gabenorientiert geleitet wurden. Eine breite Mitleiterschaft, adelige und befreite Sklaven aus total unterschiedlichen Bereichen, Juden, Römer, Griechen, interkulturell, Männer und Frauen mit ganz unterschiedlichen Gaben haben sich in der Gemeinde zusammengefunden und haben Reich Gottes gebaut und Menschen zum Glauben gebracht. Lassen wir uns davon anstecken. Zum Schluss möchte ich euch, um euch in das mit hineinzunehmen, einfach den Schluss vom Römerbrief vorlesen, und zwar ein paar Verse. Das sind etwa die ersten 12, 13 Verse. In keinem anderen Brief hat Paulus ein so langes Grußregister angelegt. Ja? Meistens ist es ganz kurz, aber hier hat er Phoebe, eine Mitarbeiterin in der Gemeinde, hat er mit dem Brief, vermutlich war es Phoebe, die den Brief nach Rom gebracht hat, und er gibt in diesem Brief einfach Einblick in die tiefen Beziehungen, die er hatte, in die Mitleiterschaft hinein in dieser Gemeinde. Und wenn wir über Mitleiterschaft denken, über Verantwortung tragen und was wir als Gemeinde sein können, dann kommt für mich in diesen Worten einiges zum Ausdruck der Wertschätzung. Und wir sehen auch, wie in der römischen Kultur natürlich auch die Stellung der Frau bereits gewachsen war. Also das heißt, sie hatte mehr Rechte für sich selber, aber wenig darüber hinaus. Es war, wenn man so Zeitzeugnisse liest, war es noch eine Schande, wenn eine Frau öffentlich geredet hat und sich in einer öffentlichen Debatte eigenständig zu Wort gemeldet hat. Aber was ihre persönlichen Rechte anging, hatte sie gegenüber der griechischen und jüdischen Zeitepoche schon bereits viel mehr Möglichkeiten. Und ich denke, das drückt hier einfach auch durch, wenn man Paulus so kennt, ja, wie er ist und schreibt, dann tönen aus diesen Zeilen enorm große Wertschätzung für Männer und Frauen, die sich in der Gemeinde einsetzen. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe. Sie ist eine Diakonin der Gemeinde in Kenkrea. Nehmt sie auf im Namen des Herrn, wie es sich für Christen gehört. Gebt ihr jede Hilfe, die sie braucht. Sie selbst hat vielen geholfen, auch mir. Grüßt Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter, die im Dienst für Jesus Christus. Unter Einsatz ihres Lebens haben sie mich vor dem Tod gerettet. Nicht nur ich schulde ihnen dafür Dank, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Grüßt den lieben Epanetus. Er war der Erste, der in der Provinz Asien zum Glauben kam. Grüßt Maria, die sich so viel für euch abgemüht hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine jüdischen Landsleute, die mit mir gefangen waren, sie nehmen unter den Aposteln einen hervorragenden Platz ein. Und sie sind schon vor mir Christen geworden. Grüßt meinen lieben Ampliatus, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Missionsdienst, und meinen lieben Stachys. Grüßt Apelles, der sich als Christ bewährt hat. Grüßt die Leute im Haus vom Aristobul. Grüßt meinen Landsmann Herodion und die Christen im Haus von Narzissus. Grüßt Tryphäne und Tryphosa, die sich tatkräftig für die Gemeinde einsetzen. Und die liebe Persis, die sich im Dienst des Herrn so viel abgemüht hat. Grüßt Rufus, den erwählten Christen, und seine Mutter, die auch für mich zu einer Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Harmas und die Brüder und Schwestern bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nerois und seine Schwester, sowie Olympas und alle Christen, die sich bei ihnen versammeln. Grüßt euch gegenseitig mit dem Friedenskuss. Alle Gemeinden, die sich zu Christus bekennen, lassen euch grüßen. So entstehen weltweit Gemeinden. Heute sind wir in der FEG Kanden. Mit Gott mutig, miteinander mutig, mitten im Leben unterwegs. Lassen wir uns motivieren von dem, was wir gesehen haben, was sich über die Zeit an Leidenschaft entwickelt hat und wie durch Jesus und den Heiligen Geist eine ganz neue Dynamik in die Gemeinde gekommen ist. Und so möchte ich einfach diese Merksätze nochmal mitnehmen, dass ich auch für mich in Anspruch nehmen darf. Ich bin von Gott befähigt und beauftragt zu lieben und Verantwortung wahrzunehmen. Leiter sind zu schnell mit Zweitrangigem beschäftigt und überarbeiten sich gerne. Wenn Mitglieder am richtigen Platz Verantwortung übernehmen, fördert das die Ausbreitung der guten Nachricht und das Wachstum der Gemeinde. Wir sind alle berufen, Vorbilder zu sein. Leiterschaft fordert uns dazu heraus. Leiter investieren ihre Gaben in andere Menschen und sie befähigen sie zum Dienst. Und eine Gemeinde, in der viele von Herzen Verantwortung mittragen, da entstehen tiefe Verbindungen und sie entfaltet eine große Ausstrahlungskraft. Amen. Wir dürfen jetzt miteinander das Abendmahl feiern und diesen Bund feiern, den Gott uns gestiftet hat in Jesus Christus und in der Gemeinde. Und gemeinsam dürfen wir das Abendmahl feiern und ich bitte, dass die, die mithelfen, nach vorne kommen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam jetzt dieses Abendmahl einnehmen können. Und es ist so, dass das Brot ja davon spricht, vom Leib von Jesus, der für uns gebrochen wurde, damit wir leben können. Ebenfalls spricht der Leib ja aber auch davon, der neue Leib, den Christus geschaffen hat, die Gemeinde, ja, zu der wir alle gehören, hier am Ort und weltweit. Und darum freut es mich, dass wir auch in unserer Helferschaft ein richtig gutes Spektrum haben heute, um diese weltweite Gemeinde auch hier darzustellen. Und Paulus sagt am Schluss von seinen Worten, wir sollen uns alle prüfen. Und worüber wir uns alle wirklich prüfen sollen, ist, dass uns Einheit ein Anliegen ist und dass wir ein Leib sind. Dass wir nichts tragen in unseren Herzen gegen einen anderen in der Gemeinde. Dass wir nicht hier das Bekenntnis geben, dass wir ein Leib sind. Denn was wir sein dürfen, nicht aus uns selber, sondern weil Jesus uns vergeben hat und uns in seine Gemeinschaft genommen hat. Da sollen wir uns prüfen und auf der anderen Seite dürfen wir uns auch freuen und das für uns mit in unsere Freude hineinnehmen, dass wir zusammengehören und dass Gott unter uns ist, weil er sein Leib gegeben hat und sein Blut vergossen. So wollen wir jetzt für das Brot, fangen wir mit dem Brot an. He? Wollen wir für das Brot danken, Fritz?
Ja, Herr Jesus Christus, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Wir haben kaum eine Ahnung, was es heißt, zu Tode gefoltert und gemartert zu werden. Aber wir sind dir so dankbar, dass du das bis zum Ende durchgestanden hast und sagen konntest, es ist vollbracht. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen und hast deinen Leib zermartern lassen für uns. Dafür danken wir dir, Herr, und ja, dadurch hast du uns die Möglichkeit gegeben, dass wir als Gemeinde hier auch in Kandern dein Leib sein dürfen, als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne. Dafür danken wir dir, Herr. Wir danken für deinen Leib und danken für das Brot. Amen.
Und der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Angel, auch für dich. Linda, auch für dich. Fritz, auch für dich. Rob, auch für dich. So schön, danke. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch mit dem Wein oder mit dem Traubensaft nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.